Hallo meine Lieben, heute wird es ganz klassisch bei den vergessenen Märchen. Als erstes habe ich für euch eine wunderschöne Geschichte von Hans Christian Andersen, nämlich das Moorweib, und danach gibt es gleich zwei Geschichten von den Brüdern Grimm. Vergesst nicht den Daumen hoch, wenn euch diese Reihe gefällt, auch gerne die neue Halbfunktion. Und jetzt lehnt euch zurück und viel Freude mit unseren vergessenen Märchen. Das Moorweib. Es war einmal ein Mann, der wusste immer viele neue Märchen. Aber dann wusste er auf einmal keine mehr. Er sagte, sie seien ihm ausgegangen. Das Märchen, das sonst immer aus freien Stücken zu ihm gekommen sei, klopfte nun nicht mehr an seine Türe. Aber warum kam es denn nicht mehr? Der Mann hatte allerdings seit Jahr und Tag gar nicht mehr an das Märchen gedacht und nicht erwartet, dass es kommen und anklopfen solle. Aber es war auch gewiss nicht da gewesen. Denn draußen gab es Krieg und drinnen gab es Sorge und Not, wie der Krieg sie mit sich zu führen pflegt. Storch und Schwalbe kehrten von ihrer langen Reise zurück. Sie dachten an keine Gefahr. Aber als sie ankamen, waren ihre Nester verbrannt. Die Häuser der Menschen waren auch verbrannt. Die Hecken zerstört, ja, größtenteils ganz verschwunden. Die Pferde der Feinde sprengten über die alten Gräber hin, und es waren harte, trübe Zeiten. Aber auch sie nahm ein Ende. Und nun hatten sie ein Ende, hieß es. Doch das Märchen klopfte immer noch nicht bei dem Manne an und ließ nichts von sich hören.
Es ist gewiss, wie so viele andere, gestorben und verdorben, sagte der Mann.
Nachdem ein ganzes Jahr verflossen war, sehnte er sich innig nach dem Märchen.
Och, wenn es doch wiederkommen und bei mir anklopfen würde.
Und er erinnerte sich an all die mannigfachen Gestalten, in denen es zu ihm gekommen war. Bald jung und schön wie der Frühling, ein liebliches Mädchen mit einem Waldmeisterkranz im Haar und einem Buchenzweige in der Hand, dessen Augen wie tiefe Waldseen beim Sonnenschein leuchteten. Bald hatte es seinen Kasten geöffnet und seidene Bänder mit Versen und Inschriften darauf, die alte Liebeerinnerung wachriefen, flattern lassen. Aber am allerschönsten war es doch gewesen, wenn es als altes Mütterchen mit silberweißem Haar und großen, klugen Augen kam. Dann wusste es so recht schön, von den allerältesten Zeiten zu erzählen, wo die Prinzessinnen noch lange nicht auf goldenen Spindeln spannen, sondern wo noch Drachen und Lindwürmer draußen lagen und Wache hielten. Dann erzählte es so lebendig, dass es den Leuten ganz schwarz vor den Augen wurde und sich der Fußboden von Menschenblut dunkelrot zu färben schien. Es war grässlich mit anzuhören, und es wurde einem Angst und Bange dabei, und doch war es so wunderschön und behaglich. Denn es war ja schon so lange her, dass dies alles geschehen.
Ach, wenn es doch noch einmal bei mir anklopfen würde,
sagte der Mann und starrte nach der Türe, bis ihm selbst schwarze Punkte vor den Augen tanzten und er schwarze Flecken auf dem Fußboden sah. Er wusste nicht, war es Blut oder war es ein Trauerflor aus vergangenen trüben Tagen. Und wie er so dasaß, kam ihm auf einmal der Gedanke, ob sich das Märchen nicht am Ende versteckt habe. Gerade wie jene Prinzessin in dem richtigen Märchen, die sich nur suchen lassen wollte.
Ja, wenn er es fand, dann strahlte es gewiss wieder in neuem Glanze und noch schöner als je zuvor.
Wer weiß, vielleicht hatte es sich in dem hingeworfenen Strohhalm, der da am Brunnenrande hängt, versteckt. Vorsichtig, vorsichtig, vielleicht liegt es in einer getrockneten Blume in einem der großen Bücher auf dem Regal dort drüben. Der Mann ging hin und öffnete eines der allerneuesten Lehrbücher. Aber da war gar keine Blume darin. Es handelte von Holger Danske, dem alten, sagenhaften Greise. Und da stand geschrieben, dass die ganze Geschichte nur eine Erfindung sei, die ein französischer Mönch geschrieben habe. Das Ganze sei nur ein Roman, der später erst übersetzt und dann gedruckt worden sei. Holger Danske habe also gar nicht existiert und könne demnach auch nicht wiederkommen, wie man immer gesungen hatte und auch so gerne geglaubt hätte. Es verhalte sich mit Holger Danske genauso wie mit Wilhelm Tell. Es sei alles nur eine Sage, auf die man sich nicht verlassen könne. Ja, das stand in dem hochgelehrten Buche.
»Nun, deshalb glaube ich doch, was ich will«, sagte der Mann. »Es wächst kein Wegerich, wo noch kein Fuß hingetreten ist, heißt es im Sprichwort.«
Er klappte das Buch zu, stellte es wieder auf seinen Platz und trat zu den blühenden Blumentöpfen am Fenster. Vielleicht hatte sich das Märchen in die rote Tulpe mit den gelben Rändern versteckt, oder in die helle Rose, oder in die dunkelrote Kamelie. Der Sonnenschein spielte auf den Blättern, aber es war kein Märchen da. Die Blumen, die während der traurigen Kriegszeit dagestanden hatten, waren alle viel schöner gewesen, aber sie waren alle abgeschnitten und in Kränze gebunden worden. Diese hatte man dann auf die Särge gelegt und die Fahnen darüber gebreitet. Vielleicht war mit den Särgen auch das Märchen begraben worden. Ach nein, denn das hätten die Blumen doch wissen müssen. Und die Särge hätten es erfahren, die Erde hätte es erfahren. Jedes kleine Helmchen, das hervorsproßte, würde es erzählt haben. Das Märchen stirbt niemals. Vielleicht war es auch da gewesen und hatte angeklopft. Aber wer hätte damals Sinn für das Märchen gehabt? Trübe, schwermütig, ja, fast zornig sah man den Sonnenschein des Frühlings wieder erwachen. Hörte man das Vogelgezwitscher, nahm man das frische Grün wahr. Selbst die alten frischen Volkslieder waren verstummt. Und wurden sie mit so vielem anderen, was dem Herzen teuer war, eingesagt. Da konnte das Märchen wohl angeklopft haben. Man hatte es nur nicht gehört und nicht hereingerufen. Und so war es wieder fortgegangen.
»Ich will mich aufmachen und es suchen«, sagte der Mann. »Hinaus aufs Land, hinaus ans Meeresufer.«
Draußen liegt ein alter Herrenhof mit roten Mauern, zackigem Giebel und wehender Fahne auf dem Turm. Die Nachtigall singt zwischen den fein gekerbten Buchenblättern, während sie die blühenden Apfelbäume betrachtet. Und sie meint, es seien lauter Rosen auf den Zweigen. Hier sind die Bienen beim goldenen Sonnenschein fleißig und umschwärmen ihre Königin. Der Herbststurm weiß von der wilden Jagd, von den Wäldern und von den Menschengeschlechtern, die alle vergehen müssen, zu erzählen. Zur Weihnachtszeit dringt der Gesang der wilden Schwäne vom Wasser herüber, während man sich in dem alten Hause am Kaminfeuer dazu aufgelegt fühlt, alten Liedern und Sagen zu lauschen. In dem ältesten Teile des Gartens, dort, wo eine große Kastanienallee den Spaziergänger mit ihrem Halbdunkel einlädt, wanderte der Mann, der das Märchen suchte, auf und ab. Hier hatte ihm früher einmal der Wind die Geschichte von Waldemar Day und seinen Töchtern zugeflüstert. Die Dryade des Baumes, die der Märchenmutter selbst war, hatte ihm hier den letzten Traum des alten Eichbaums erzählt. Zu Zeiten der Großmutter standen hier beschnittene Hecken. Jetzt aber wucherten nur Farnkräuter und Nesseln zwischen den umgestürzten Trümmern alter Steinfiguren. Moos wuchs in deren Augen. Aber sie konnten trotzdem noch ebenso gut sehen wie früher. Nur allein der Mann, der dem Märchen nachjagte, sah nicht mehr so gut wie früher. Er konnte das Märchen nicht finden. Wo war es nur geblieben? Über die alten Bäume flogen die Krähen in Scharen dahin und schrien, »Fort von hier! Fort von hier!« Da ging er aus dem Garten über den Wallgraben in das Erlengehölz. Dort stand ein kleines, sechseckiges Haus mit einem Geflügelhof. Mitten in der Stube saß die alte Frau, die das Federvieh zu besorgen hatte. Und sie wusste über jedes Ei, das gelegt wurde, und über jedes Küklein, das aus dem Ei gekrochen war, genau Bescheid. Aber sie war nicht das Märchen, das der Mann suchte. Das konnte sie durch ihren Taufschein und ihren Impfschein, die beide in ihrer Truhe lagen, beweisen. Dicht neben dem Hause liegt ein mit Weißdorn und Goldregen bewachsener Hügel. Hier steht ein alter Grabstein, der vor vielen Jahren vom Kirchhof einer Landstadt hierher gebracht wurde. Es ist das Denkmal eines biederen Stadtrats, auf dem seine Gattin und seine 5 Töchter mit gefalteten Händen und steifen Halskrausen in Stein gehauen ihn umgaben. Wenn man das Denkmal recht lange betrachtete, schien es, als ob der Stein einem etwas aus alten Zeiten erzählen wolle. Wenigstens war es so dem Manne, der das Märchen suchte, so ergangen. Als er nun an jenem Tage wieder hierher kam, sah er auf der Stirne des in Stein gehauenen Stadtrats einen lebendigen Schmetterling sitzen. Dieser bewegte die Flügel, flatterte eine kurze Strecke fort und setzte sich wieder dicht neben dem Grabstein nieder, wie um zu zeigen, was dort wuchs. Und was war es? Ein 4-blättriges Kleeblatt. Nein, 7 4-blättrige Kleeblätter, dicht nebeneinander. Kommt das Glück, kommt es haufenweise. »Das Glück ist goldeswert«, dachte der Mann. »Aber es wäre mir doch lieber gewesen, ich hätte ein hübsches neues Märchen gefunden.« Die Sonne ging wie ein großer Feuerball unter. Die Wiese dampfte und das Moorweib braute. Es war spät am Abend. Der Mann stand allein in seinem Zimmer, schaute hinaus in den Garten und über die Wiese, das Moor und den Strand hin. Hell und klar schien der Mond. Ein weißer Dunst lagerte über der Wiese, als sei sie ein großer See. Der Sage nach war auch hier einst ein solcher gewesen. Der Mondschein zeigte nun das Bild der Sage mit seinem zauberischen Schimmer. Da fiel dem Manne wieder ein, was er kürzlich zu Hause in der Stadt gelesen hatte. Dass nämlich Wilhelm Tell und Holger Danske gar nicht existiert hätten. Aber im Volksglauben blieben sie eben doch. gerade wie der See hier draußen, lebendige Bilder der Sage. Ja, Holger Danske kommt gewiss wieder. Wie der Mann so sinnend dastand, pochte es laut gegen das Fenster.
War es ein Vogel? War es eine Fledermaus oder eine Eule?
Ihnen öffnet man nicht, wenn sie auch anklopfen. Aber dann sprang das Fenster von selbst auf und eine alte Frau guckte zu dem Mann herein.
»Womit kann ich euch dienen?«
redete er sie an.
»Wer seid ihr? Ihr seht ja zum zweiten Stock herein. Steht ihr denn auf einer Leiter?«
»Sie haben ein vierblättriges Kleeblatt in der Tasche«,
erwiderte sie.
»Ja, Sie haben deren sogar sieben, wovon eins ein sechsblättriges ist.«
»Wer seid ihr?«
fragte der Mann wieder.
»Ich bin das Moorweib«,
antwortete sie.
»Das Moorweib, das draußen braut. Ich war eben in voller Arbeit. Der Zapfen saß schon in der Tonne, aber da riss ihn eins der kleinen Moorkinder im Übermut heraus und schleuderte ihn bis zum Schlosse hinauf, wo er gegen das Fenster flog. Nun läuft das Bier aus der Tonne, und niemand hat ein Prosit davon.«
»Sagt mir doch«, begann der Mann.
»Warten Sie ein wenig«,
sagte darauf das Moorweib.
»Ich habe im Augenblick etwas anderes zu tun.«
Und damit war sie verschwunden. Der Mann war eben im Begriff, das Fenster zu schließen, da stand das Moorweib schon wieder da.
»Nun bin ich fertig«, begann sie. »Aber nun muss ich morgen noch einmal brauen, wenn das Wetter günstig ist. Was wollten Sie mich denn fragen?« »Ich kam nur wieder, weil ich immer Wort halte und weil Sie überdies sieben vierblättrige Kleeblätter, von denen das eine sogar ein sechsblättriges ist, in der Tasche haben. Das flößt Respekt ein. Denn das sind Ordenszeichen, die an der Landstraße wachsen, aber nicht von jedem gefunden werden. Was haben Sie denn zu fragen? Stehen Sie doch nicht so einfältig da, ich muss gleich wieder zu meinem Zapfen und meiner Tante zurück.«
Nun erkundigte sich der Mann nach dem Märchen und fragte, ob das Moorweib es nicht auf seinem Wege gesehen habe.
»Ach, ei, du meine Güte«,
rief das Moorweib,
»haben Sie denn noch nicht genug Märchen? Ich sollte wahrhaftig meinen, die meisten hätten nahegerade genug davon. Jetzt gibt es anderes zu tun und auf anderes aufzupassen. Selbst die Kinder machen sich nicht mehr so viel daraus. Geben Sie dem Jüngelchen eine Zigarre und dem kleinen Mädchen ein neues Kleid, das ist ihnen lieber. Märchen erzählen? Nein, da gibt es wahrhaftig Besseres zu tun und wichtigere Dinge zu verrichten.«
»Was wollt ihr damit sagen?«
fragte der Mann.
»Was wisst ihr überhaupt von der Welt? Ihr seht ja nur Frösche und Irrwische.«
»Ha, hüten Sie sich ja vor den Irrwischen«,
erwiderte das Weib.
»Sie sind draußen, sie sind losgelassen. Ja, von ihnen müssen wir reden. Begleiten Sie mich aufs Moor hinaus, dort ist meine Gegenwart jetzt notwendig. Aber dort will ich Ihnen alles mitteilen. Schnell, kommen Sie, solange Ihre 7 vierblättrigen Kleeblätter mit dem einen 6-blättrigen darunter noch frisch sind und der Mond noch scheint.
Fort war das Moorweib. Es schlug Mitternacht auf dem alten Turme. Und ehe eine weitere Viertelstunde vergangen, da war der Mann schon außerhalb des Gartens und stand nun auf der Wiese. Der Nebel hatte sich gelegt. Das Moorweib hatte zu braun aufgehört.
»Ja, das dauerte lange, bis sie kam«, sagte das Moorweib. »Ja, das Hexengesindel kommt schneller vorwärts als die Menschen, und ich bin froh, dass ich zum Hexengesindel gehöre.«
»Was habt ihr mir nun zu sagen?« fragte der Mann. »Handelt es sich um das Märchen?«
»Ach, denken Sie denn sonst an gar nichts weiter? Müssen Sie immer wieder danach fragen?«
erwiderte das Weib.
»Wollt ihr denn vielleicht etwas über die Zukunftspoesie mitteilen?«
fuhr der Mann fort.
»Ach, werden Sie nur nicht hochtrabend«,
entgegnete das Moorweib.
»Dann werde ich Ihnen antworten. Sie haben nur für die Dichterei Sinn und fragen nach dem Märchen, als ob es ein Mädchen für alles sei. Sie ist allerdings die Älteste zu Hause, gilt aber immer für die Jüngste. Ich kenne sie wohl, denn ich bin auch einmal jung gewesen, und das ist keine Kinderkrankheit. Jawohl, ich war einmal ein ganz niedliches Elfenmädchen und habe mit den anderen im Mondscheine getanzt, habe der Nachtigall gelauscht, bin in den Wald gegangen und bin dort auch dem Märchenfräulein begegnet, das sich immer draußen herumtrieb. Bald schlug es sein Nachtlager in einer halb aufgebrochenen Tulpe oder in einer Wiesenblume auf. Bald schlüpfte es in die Kirche und hüllte sich in den Trauerflor, der von den Altarleuchtern herunterhing.
»Ihr wisst ja vortrefflich Bescheid«,
rief der Mann.
»Ja, ich sollte doch meinen, dass ich zumindest ebenso viel weiß als Sie«,
erwiderte das Moorweib.
»Märchen und Poesie, das sind zwei Ellen von ein und demselben Stück, und man kann sie verwenden, wie man will. Aber deren Werke kann man leicht nachmachen und sie dann besser und billiger haben. Ich gebe sie Ihnen sogar ganz umsonst, wenn es Sie danach gelüstet, denn ich habe einen ganzen Schrank voll Poesie auf Flaschen. Es ist die Essenz, das Allerfeinste davon, sowohl die süße als die bittere Würze. Ich habe alles auf Flaschen, was die Menschen nur irgend an Poesie gebrauchen, um sich an den Feiertagen das Taschentuch damit zu besprengen und daran zu riechen.«
»Er erzählt ja ganz absonderliche Dinge«,
versetzte der Mann.
»Habt ihr wirklich Poesie auf Flaschen?«
»Ach, mehr, als Sie vertragen können«,
antwortete das Weib.
»Kennen Sie vielleicht die Geschichte von dem Mädchen, das auf Brot trat, um sich ihre neuen Schuhe nicht zu beschmutzen? Sie ist sowohl geschrieben als auch gedruckt zu haben.«
»Diese Geschichte habe ich ja selbst erzählt«,
erwiderte der Mann.
»Ja, dann kennen Sie sie freilich«,
fuhr das Weib fort.
»Und wissen auch, dass das Mädchen in die Erde bis zum Moorweib hinabsank, gerade in dem Augenblick, als des Teufels Urgroßmutter dieser einen Besuch abstattete, um meine Brauerei zu besehen. Sie sah das herabsinkende Mädchen und erbat es sich als ein Präsent zur Erinnerung an den Besuch. Ich gab es ihr auch und erhielt ein Gegengeschenk, das ich aber bis jetzt noch nie benützt habe. Nämlich eine Reiseapotheke. Einen ganzen Schrank voll auf Flaschen gezogener Poesie. Die Urgroßmutter gab an, wo der Schrank stehen sollte, und dort steht er noch. Sehen Sie einmal hierher. Sie haben ja Ihre vierblättrigen Kleeblätter, von denen das eine ein sechsblättriges ist, in der Tasche. Also werden Sie ihn sicherlich sehen können.
Und wirklich, mitten im Moor lag etwas, das einem großen Erlenstumpf glich. Das war der Schrank der Urgroßmutter. Das Moorweib behauptete nun, dieser Schrank stehe ihm und jedermann sonst, sobald einer nur wisse, wo der Schrank sich befinde, zu allen Zeiten und jedem Lande der ganzen Welt offen. Der Schrank ließ sich auch von vorne und hinten, auf allen Seiten und an allen Ecken öffnen. Er war ein vollkommenes Kunstwerk, obwohl er nur wie ein alter Erlenstumpf aussah. Alle Dichter der Welt, ganz besonders die unseres eigenen Landes, waren hier nachgemacht. Der Geist derselben war studiert, rezensiert, renoviert, konzentriert und auf Flaschen gezogen worden. Mit großem Verständnis, wenn man nicht Genie sagen will, hatte die Urgroßmutter aus der Natur das herausgezogen, was gleichsam nach diesem oder jenem Dichter schmeckte. Dann etwas Teufelszeug hinzugesetzt, und nun hatte sie seine Poesie für alle Zeiten auf Flaschen.
»Lasst mich einmal sehen«, sagte der Mann.
»Sehr gern, aber ich habe Ihnen noch viel wichtigere Dinge mitzuteilen«,
entgegnete das Moorweib.
»Jetzt sind wir aber gerade beim Schranke«,
wandte der Mann ein, während er hinaufschaute.
»Hier sind ja Flaschen in allen Größen. Was ist denn dieser hier und was in der dort drüben?«
»Hier ist der sogenannte Mainduft«, antwortete das Weib. »Ich habe ihn zwar noch nie versucht, weiß aber, dass sogleich ein schöner Waldsee mit Wasserlilien, Binsen und wilder Krausenmünze entsteht, sobald man nur einen Tropfen davon auf die Erde gießt. Sprengt man aber zwei Tropfen auf ein altes Aufsatzheft, selbst auf das eines Schülers aus der untersten Klasse, dann verwandelt es sich in ein duftiges Schauspiel, das sich sehr gut aufführen lässt und bei dem man leicht einschlafen kann, weil es einen so starken Duft ausströmt. Es soll wahrscheinlich eine Schmeichelei für mich sein, denn die Flasche trägt die Aufschrift »Gebräu des Moorweibes«. Hier dagegen steht die Skandalflasche. Sie sieht aus, als ob sie nur schmutziges Wasser enthielte, und es ist auch schmutziges Wasser. Aber mit Brausepulver aus Stadtklatsch, 3 Lot Lügen und 2 Gran Wahrheit versetzt und umgerührt mit einem Birkenzweige, der nicht nur aus einer Zuchtrute, die in Salzwasser gelegen und aus dem blutigen Rücken des Sünders geschnitten wurde oder von der Rute des Schulmeisters stammte, nein, die direkt aus dem Besen genommen wurde, womit man den Rinnstein fegt.
Hier stand auch die Flasche aller Flaschen. Sie nahm den halben Schrank ein, nämlich die Flasche mit den Alltagsgeschichten. Sie war mit Schweinshaut und dann noch mit einer Blase zugebunden, denn sie konnte sehr leicht etwas von ihrer Kraft verlieren. Jedes Volk konnte hier seine eigene Suppe erhalten, die, je nachdem man die Flasche schüttelte, herausfloss. Hier gab es altdeutsche Blutsuppe mit Räuberklößchen, Auch dünne Hausmannssuppe mit wirklichen Hofräten, die wie Wurzeln darin lagen. Und auf der Oberfläche schwammen philosophische Fettaugen. Dann gab es englische Gouvernantensuppen und die französische Potage à la Coque, aus Hahnknochen und Sperlingseiern hergestellt, auf Dänisch Kankansuppe genannt. Aber am besten von allem schmeckte doch die Kopenhagener Familiensuppe. Aber natürlich nur für den, der dort wohnt. Hier stand auch die Tragödie in einer Champagnerflasche. Sie konnte knallen, und das soll sie ja auch. Das Lustspiel nahm sich wie feiner Sand aus und war ganz dazu geeignet, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Das heißt, das feinere Lustspiel. Das Gröbere war auch auf Flaschen gezogen, bestand aber meist aus Zukunftsplakaten, auf denen der Name des Stückes das Beste war. Es waren ausgezeichnete Lustspieltitel darunter, die man aber heutzutage gar nicht mehr kennt. Bei diesen Erklärungen versank der Mann in tiefe Gedanken. Aber das Moorweib sprach schnell weiter. Sie wollte so rasch als möglich mit dem Schranke fertig werden.
»Ha, nun haben Sie sich den Kram wohl lange genug angesehen«, sagte sie. »Jetzt wissen Sie, was darin ist. Aber das Wichtigere, was Sie hören sollten, wissen Sie immer noch nicht. Die Irrwische sind nämlich in der Stadt. Und das hat mehr zu bedeuten als Poesie und Märchen zusammen. Ich sollte eigentlich nichts davon verlauten lassen, aber es muss so eine Art Fügung, ja, ein Verhängnis sein, was mich plötzlich überkommt. Es ist mir, als ob mich etwas zwänge, davon zu reden. Ich kann es absolut nicht zurückhalten. Die Irrwische sind in der Stadt. Sie sind losgelassen. Nehmt euch wohl in Acht, ihr Menschen!«
»Ich verstehe kein Wort davon«, sagte der Mann.
»Seien Sie so gut und setzen Sie sich auf den Schrank«, entgegnete sie. »Aber fallen Sie nicht hinein, sonst schlagen Sie mir die Flaschen entzwei, und Sie wissen doch, was sich in ihnen befindet.« »Nun will ich Ihnen also die große Begebenheit erzählen. Sie hat erst gestern stattgefunden, hat sich aber allerdings auch schon früher zugetragen. Diesmal aber währt sie noch 364 Tage. Sie wissen doch, wie viele Tage das Jahr hat.«
Und darauf erzählte das Moorweib.
»Hier draußen im Moore hat sich gestern etwas Großes ereignet. Es war nämlich Taufschmaus. Ein kleiner Irrwisch wurde geboren. Nein, 12 Irrwische wurden geboren. Und zwar von der Gattung, denen es gegeben ist, sobald sie wollen, als Menschen auftreten und unter diesen herumwandeln und so handeln zu können, als seien sie geborene Menschen. Es war ein großes Ereignis im Moore, und deshalb tanzten alle Irrwischmännchen und Irrwischweibchen als kleine Lichter über das Moor und die Wiesen hin. Es gibt nämlich auch weibliche Irrwische, aber man redet meistens nicht von ihnen. Ich saß hier auf meinem Schrank und hatte die 12 kleinen neugeborenen Irrwische auf dem Schoße. Sie schimmerten wie Leuchtkäfer. Ja, sie begannen schon zu hüpfen. Und mit jeder Minute nahmen sie an Größe zu, so dass ich schon nach einer Viertelstunde jeder von ihnen mit seinem Vater oder Onkel messen konnte. Nun besteht ein uraltes, unumstößliches Gesetz, oder besser gesagt, eine Vergünstigung, dass, sobald der Mond gerade so steht, wie er gestern stand, und der Wind so weht, wie es gestern der Fall war, es allen Irrlichtern, die in dieser Stunde und Minute geboren werden, verliehen und vergönnt ist, Menschen zu werden. Und dass dann jeder von ihnen ein ganzes Jahr lang ringsumher seine Macht ausüben darf. Der Irrwisch kann im ganzen Lande, ja, in der ganzen Welt umherschweifen, wenn er sich nicht etwa davor fürchtet, in die See zu fallen oder bei einem heftigen Sturme ausgeblasen zu werden. Er kann in einen Menschen hineinfahren, aus ihm sprechen und alle Bewegungen machen, die er will. Der Irrwisch kann jede weibliche oder männliche Gestalt annehmen und in deren Geiste aber doch seiner eigenen angeborenen Natur gemäß handeln, so, dass er schließlich das ausrichtet, was er bezweckt. Aber innerhalb eines Jahres muss er 365 Menschen auf Irrwege und Abwege führen, und zwar auf wirkliche Abwege, und sie vom Wahren und Guten ablenken. Wenn ihm das gelingt, erreicht er das Höchste, was einem Irrlicht zu Gebote steht. Nämlich die Ehre, Vorläufer des Teufels Staatskutsche zu werden, einen brandroten Rock zu tragen und helle Flammen aus dem Halse ausatmen zu dürfen. Danach kann einem gewöhnlichen Irrwisch vergeblich der Mund wässern. Für einen ehrgeizigen Irrwisch, der einst eine Rolle spielen möchte, ist es aber auch mit großen Gefahren und viel Beschwerden verbunden. Denn wenn der Mensch entdeckt, wen er eigentlich vor sich hat, und ihn wegbläst, dann muss der Irrwisch wieder in den Sumpf zurück. Und falls der Irrwisch, ehe das Jahr um ist, Heimweh nach seiner Familie bekommt und seine Absicht aufgibt, dann muss er ebenfalls fort. Er kann nicht länger klar brennen, erlischt nach kurzer Zeit und kann dann nie wieder angezündet werden. Ist aber das Jahr zu Ende, ohne dass er 365 Menschen von der Wahrheit und von dem, was gut und schön ist, abgelenkt hat, dann ist er verurteilt, in einem faulen Baumstamm zu liegen und zu leuchten, ohne sich rühren zu können. Und das ist die fürchterlichste Strafe für einen ruhelosen Irrwisch. Dies alles wusste ich wohl und sagte es auch den 12 kleinen Irrwischen, die ich auf dem Schoß hatte. Und sie waren vor Freude ganz ausgelassen darüber. Ich sagte ihnen zwar, es wäre das Sicherste und Bequemste für sie, wenn sie auf diese Ehre verzichten wollten und nichts unternehmen würden. Aber davon wollten die jungen Flämmchen nichts wissen. Doch im Geiste sahen sie sich schon mit den Flammen aus dem Halse heraus brandrot leuchten.
»Bleib bei uns«,
sagten die alten Irrwische. »Nein, treibt euer Spiel mit den Menschen«, riefen andere dazwischen. »Die Menschen trocknen die Wiesen aus. Sie trainieren überall. Was soll da aus unseren Nachkommen werden?«
»Wir wollen Flammen, hell Flammen«, sagten die neugeborenen Irrlichter.
Und damit war's entschieden. Gleich darauf wurde ein ganz kurzer Ball gehalten, der währte kaum eine Minute. Die Elfenmädchen drehten sich mit den anderen dreimal im Kreise, denn für gewöhnlich tanzten sie immer nur unter sich. Nun wurden Patengeschenke ausgeteilt. Hüpfsteine werfen nennt man es, und wie Kieselsteine flogen die Gaben über das Moorwasser hin. Jedes der Elfenmädchen schenkte einen Zipfel seines Schleiers.
»Nimm hin«,
sagte es zu dem Patchen, »dann kannst du sofort den höheren Tanz und die schwierigsten Schritte und Wendungen, wenn du sie brauchst. Dadurch bekommst du die rechte Haltung und kannst dich in der steifsten Gesellschaft bewegen.« Der Nachtrabe lehrte jeden der jungen Irdische »Bra, bra, brav« sagen. Und zwar es auch am rechten Platze zu sagen. Und das ist eine große Gabe, die stets belohnt wird. Die Eule und der Storch ließen auch etwas fallen, aber sie meinten, es sei nicht der Mühe wert, davon zu sprechen, und deshalb reden wir auch nicht davon. König Waldemars wilde Jagd stürmte gerade über das Moor hin. Und als die Herrschaften von dem Fest hörten, schenkten sie ein paar von den ausgezeichneten Hunden, die mit Windeseile dahinjagen und einen Irrwisch oder auch drei recht wohl zu tragen vermögen. Auch zwei alte Alpgespenster, die Alpdrücken genannt wurden, die sich von der Reitkunst nähern, nahmen an dem Festgelage teil. Sie lehrten die Irrwische sofort die Kunst, durch ein Schlüsselloch zu schlüpfen. Wer diese Kunst versteht, für den gibt es keine verschlossenen Türen mehr. Sie erboten sich auch, die jungen Irrlichter nach der Stadt zu führen, wo sie sehr gut bekannt waren. Gewöhnlich ritten sie nur auf ihrem eigenen langen Nackenhaar, das sie in einen Knoten zusammengebunden hatten durch die Luft allein. Dieses Mal setzten sie sich auf die Jagdhunde, nahmen die jungen Irrwische, die die Menschen verlocken und verführen sollten, auf den Schoß und husch, fort waren sie. Gestern Nacht hat sich das alles zugetragen. Und jetzt sind die Irrlichter in der Stadt und haben ihr Werk schon begonnen, aber wie und auf welche Weise, das möchten sie natürlich gerne wissen. Ich habe einen Wetterpropheten in meiner großen Zehe. Durch den erfahre ich immer etwas. Ich weiß es also.
»Das ist ja ein vollkommenes Märchen«, sagte der Mann.
»Nein«, »es ist höchstens der Anfang eines solchen«, erwiderte das Weib. »Können Sie mir vielleicht sagen, wo sich die Irrlichter jetzt herumtreiben und wie sie sich benehmen und in welchen Gestalten sie aufgetreten sind, um die Menschen auf Irrwege zu bringen?«
»Ich glaube«, erwiderte der Mann, »es ließe sich ein ganzer Roman über die Irrlichter schreiben, und zwar gleich einer in 12 Bänden, ein über jedes Irrlicht«, oder vielleicht noch besser ein vollständiges Schauspiel.
»Dann schreiben Sie es doch«, meinte das Weib. »Aber nein, lassen Sie es lieber bleiben.«
»Das ist freilich bequemer und angenehmer«, erwiderte der Mann. »Dann braucht man sich nicht in den Zeitungen durchhecheln zu lassen, was für unser einen oft ebenso unangenehm ist, als für einen Irrwisch in einem faulen Baumstamm zu liegen, zu leuchten und sich nicht rühren zu dürfen.«
»Na, mir ist es einerlei«, sagte das Weib. »Aber lassen Sie lieber andere schreiben, diejenigen, welche es verstehen, und diejenigen, welche es nicht verstehen. Ich gebe Ihnen gerne aus einer Tonne einen alten Zapfen, der die Kraft hat, den Schrank mit der Poesie auf Flaschen zu öffnen. Daraus können die Schriftsteller sich dann das nehmen, woran es ihnen gebricht. Aber Sie, mein guter Mann, scheinen mir die Finger nun nach gerade genug mit Tinte bekleckst zu haben. Und Sie müssen nun eigentlich in dem Alter angekommen sein, da man vernünftig zu werden pflegt. So, dass es Sie nicht mehr reizen sollte, jedes Jahr auf die Märchenjagd auszugehen. Es gibt jetzt viel Wichtigeres zu tun. Sie haben doch wohl verstanden, was geschehen ist?«
»Jawohl, die Irrlichter sind in der Stadt«, erwiderte der Mann. »Ich habe es gehört und auch verstanden. Aber was soll ich denn dabei tun? Ich würde ja mit Grobheiten überhäuft, wenn ich zu den Leuten sagen wollte, seht einmal, da geht ein Irrwisch in einem ehrbaren Rocke.«
»Oh, Sie gehen auch in Unterröcken«,
sagte das Weib.
»Der Irrwisch kann alle Gestalten annehmen und überall auftreten. Er geht auch in die Kirche, aber nicht um des Herrn willen, sondern er ist vielleicht gerade in den Pfarrer gefahren. hält am Wahltage eine Rede, aber nicht um des Volkes und Landes, sondern um seines eigenen Vorteils willen. Er ist doch Künstler, sowohl im Farbentopfe als auch im Theatertopfe. Wenn er aber vollständig regiert, dann hat der Topf ein Ende. Doch ich schwatze und schwatze hier und rede alles heraus, was mir auf der Zunge liegt, und zwar zum Nachteil meiner eigenen Familie. Aber ich bin eben dazu bestimmt, die Retterin der Menschen zu werden. Es geschieht wahrhaftig nicht aus Absicht oder um die Rettungsmedaille zu erhalten, ja, es ist das Allertörichtste, was ich tun kann. Denn ich plaudere es ja einem Dichter aus. Und dann wird es bald die ganze Stadt erfahren.
Die Stadt nimmt sich das wenig zu Herzen,
entgegnete der Mann.
Nicht ein einziger Mensch wird sich darum bekümmern, und wenn ich ihm im vollsten Ernste zurufe, die Irrlichter sind in der Stadt, sagte das Moorweib, darum nehmt euch in Acht. Dann werden sie denken, ich erzähle ihnen nur ein Märchen.
Von dem Fischer und seiner Frau. Es war einmal ein Fischer und seine Frau, die wohnten zusammen in einem alten Pott dicht an der See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelte. Und er angelte und angelte. So saß er auch einmal mit seiner Angel und schaute immer in das klare Wasser hinein. Und er saß und saß. Da ging die Angel auf den Grund, tief, tief hinab. Und wie er sie heraufholte, da zog er einen großen Butt heraus. Da sagte der Butt zu ihm,
»Höre, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt, ich bin ein verwünschter Prinz. Was hilft es dir, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht recht schmecken. Setz mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen.«
»Nun«, sagte der Mann, »du brauchst nicht so viele Worte zu machen. Ein Butt, der sprechen kann, werde ich doch wohl schwimmen lassen.«
Damit setzte er ihn wieder in das kalte, klare Wasser hinein, und der Butt schwamm zum Grund hinab und ließ seinen langen Streifen Blut hinter sich. Der Fischer aber stand auf und ging zu seiner Frau in den alten Pott.
»Mann«, sagte die Frau, »hast du heute nichts gefangen?«
»Nein«, sagte der Mann, »ich habe einen Butt gefangen. Der sagte, er sei ein verwünschter Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen.«
»Hast du dir denn nichts gewünscht?« sagte die Frau.
»Nein«, sagte der Mann, »was sollte ich mir denn wünschen?«
»Ach«, sagte die Frau, »es ist doch übel, hier immer in dem alten Pott zu wohnen, der stinkt und ist so eklig. Du hättest uns doch eine kleine Hütte wünschen können. Geh noch einmal hin und rufe den Butt und sage ihm, wir wollen eine kleine Hütte haben. Er tut das gewiss.«
»Ach«, sagte der Mann, »was soll ich denn da noch mal hingehen?«
»Ja«,
sagte die Frau,
»du hast ihn doch gefangen gehabt und hast ihn wieder schwimmen lassen. Er tut das gewiss. Geh nur gleich hin.«
Der Mann wollte noch nicht so recht. Aber er wollte auch seiner Frau nicht zuwiderhandeln. Und so ging er denn hin an die See. Als er da nun hinkam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar. Da stellte er sich denn hin und rief, »Mantje, Mantje Timpete, Butje, Butje in der See, minde Fru, die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will.« Da kam der Butt angeschwommen und sagte,
»Na, was will sie denn?«
»Ach«, sagte der Mann, »ich hatte dich doch gefangen. Nun sagt meine Frau, ich hätte mir etwas wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in dem alten Pott wohnen. Sie wollte gerne eine Hütte.«
»Geh nur hin«, sagte der Butt. »Sie hat sie schon.«
Da ging der Mann hin und seine Frau saß nicht mehr in dem alten Pott. Aber es stand nun eine kleine Hütte da und seine Frau saß vor der Tür auf einer Bank. Da nahm ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm,
»Komm nur herein, siehst du? Nun, das ist doch viel besser.«
Da gingen sie hinein, und in der Hütte war ein kleiner Vorplatz und eine kleine hübsche Stube und eine Kammer, wo für jeden ein Bett stand. Und Küche und Speisekammer und ein Geräteschuppen waren auch da. Und alles war auf das Schönste und Beste eingerichtet, mit Zinnzeug und Messingzeug, wie sich das so gehört. Und hinter der Hütte, da war auch ein kleiner Hof mit Hühnern und Enten und ein kleiner Garten mit Gemüse und Obst.
»Siehst du«, sagte die Frau, »ist das nicht nett?«
»Ja«, sagte der Mann, »so soll es bleiben. Nun wollen wir recht vergnügt leben.«
»Das wollen wir uns bedenken«, sagte die Frau.
Und dann aßen sie etwas und gingen zu Bett. So ging das wohl 8 oder 14 Tage. Da sagte die Frau,
»Hör, Mann, die Hütte ist auch gar zu eng und der Hof und der Garten sind so klein. Der Butt hätte uns wohl auch ein größeres Haus schenken können. Ich möchte wohl in einem großen, steinernen Schloss wohnen. Geh hin zum Butt, er soll uns ein Schloss schenken.«
»Ach, Frau«, sagte der Mann, »die Hütte ist ja gut genug. Was sollen wir denn in einem Schloss wohnen?«
»Ich was«,
sagte die Frau.
»Geh nur hin, der Butt kann das wohl tun.«
»Nein, Frau«, sagte der Mann. »Der Butt hat uns erst die Hütte gegeben. Ich mag nun nicht schon wiederkommen. Das könnte den Butt verdrießen.«
»Geh doch«,
sagte die Frau.
»Er kann das recht gut und tut das gern. Geh nur hin.«
Dem Manne war das Herz so schwer, und er wollte nicht. Er sagte bei sich selbst, »Das ist nicht recht.« Aber er ging doch hin. Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und dick und gar nicht mehr so grün und gelb, doch es war noch still. Da stellte er sich hin und rief,
»Mantje, Mantje, Timpete, Butje, Butje in der See, meine Frude, Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will.«
»Na, was will sie denn?«
sagte der Butt. »Ach«, sagte der Mann halb bekümmert, »sie will in einem großen Schlosse wohnen.«
»Geh nur hin, sie steht schon vor der Tür«,
sagte der Butt. Da ging der Mann fort und dachte, er wollte nach Hause gehen. Aber als er da ankam, stand da nun ein großer steinerner Palast und seine Frau stand eben auf der Treppe und wollte hineingehen. Da nahm sie ihn bei der Hand und sagte,
»Komm nur herein!«
Darauf ging er mit ihr hinein und in dem Schlosse war eine große Diele mit marmelsteinernem Boden. Und da waren so viele Bediente, die rissen die großen Türen auf. Und die Wände glänzten von schönen Tapeten, und in den Zimmern waren lauter goldene Stühle und Tische, und kristallene Kronleuchter hingen an der Decke. Und in allen Stuben und Kammern lagen Teppiche. Und das Essen und der allerbeste Wein standen auf den Tischen, als wenn sie brechen sollten. Und hinter dem Hause war auch ein großer Hof mit Pferd und Kuhstall und mit Kutschwagen auf das Allerbeste. Und da war auch noch ein großer, prächtiger Garten mit den schönsten Blumen und feinen Obstbäumen und ein Lustwäldchen, wohl eine halbe Meile lang. Darin waren Hirsche und Rehe und Hasen und alles, was man sich nur wünschen mag.
»Na«, sagte die Frau, »ist das nun nicht schön?«
»Ach ja«, sagte der Mann, »so soll es auch bleiben. Nun wollen wir in dem schönen Schlosse wohnen und wollen zufrieden sein.«
»Das wollen wir uns bedenken«,
sagte die Frau,
und wollen es beschlafen.«
Und damit ging sie zu Bett. Am anderen Morgen wachte die Frau zuerst auf. Es wollte gerade Tag werden. Und sie sah aus ihrem Bette das herrliche Land vor sich liegen. Der Mann reckte sich noch. Da stieß sie ihn mit dem Ellenbogen in die Seite und sagte,
»Mann, steh auf und guck mal aus dem Fenster. Sieh, könnten wir nicht König werden über all das Land? Geh hin zum Butt, wir wollen König sein.«
»Ach, Frau«, sagte der Mann, »was sollen wir König sein? Ich mag nicht König sein.«
»Tja«, sagte die Frau, »willst du nicht König sein, so will ich König sein. Geh hin zum Butt, ich will König sein.«
»Ach, Frau«, sagte der Mann, »was willst du König sein? Das mag ich ihm nicht sagen.«
»Warum nicht?« sagte die Frau. »Geh stracks hin, ich muss König sein.«
Da ging der Mann hin und war ganz bekümmert, dass seine Frau König werden wollte.
»Das ist nicht recht und nicht recht«, dachte der Mann.
Er wollte gar nicht hingehen, ging aber doch hin. Und als er an die See kam, da war die See ganz schwarz-grau und das Wasser gärte so von unten herauf und roch ganz faul. Da stellte er sich hin und rief,
»Mantje, Mantje Timpetee, Butje, Butje in der See, meine Fru, die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will.«
»Ja, was will sie denn?«
sagte der Butt.
»Ach«, sagte der Mann, »sie will König werden.«
»Geh nur hin, sie ist schon«,
sagte der Butt. Da ging der Mann hin, und als er zum Palast kam, da war das Schloss viel größer geworden und hatte einen großen Turm und herrlichen Zierat daran. Und die Schildwachen standen vor dem Tor. Und da waren so viele Soldaten und Pauken und Trompeten. Und als er in das Haus kam, da war alles von purem Marmelstein mit Gold und samtenen Decken und großen goldenen Quasten. Da gingen die Türen vom Saal auf, in dem der ganze Hofstaat war. Und seine Frau saß auf einem hohen Thron von Gold und Diamant und hatte eine große goldene Krone auf und das Zepter in der Hand von purem Gold und Edelstein. Und auf jeder Seite von ihr standen 6 Jungfrauen in einer Reihe, eine immer einen Kopf kleiner als die andere. Da stellte er sich hin und sagte,
»Ach, Frau, bist du nun König?«
»Ja«,
sagte die Frau,
»nun bin ich König.«
Da stand er da und sah sie an. Und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er,
»Ach, Frau, was steht dir das schön, wenn du König bist? Nun wollen wir auch nichts mehr wünschen.«
»Nein, Mann«, sagte die Frau und war ganz unruhig. »Mir wird schon die Zeit und Weile lang, ich kann das nicht mehr aushalten. Geh hin zum Butt, König bin ich, nun muss ich auch Kaiser werden.«
»Ach, Frau«, sagte der Mann, »was willst du Kaiser werden?«
»Mann«,
sagte sie,
»geh hin zum Butt, ich will Kaiser sein.«
»Ach, Frau«, sagte der Mann, »Kaiser kann er nicht machen, ich mag dem Butt das nicht sagen. Kaiser ist nur einer im Reich. Kaiser kann der Butt ja nicht machen, das kann und kann er nicht.«
»Was«, sagte die Frau, »ich bin König und du bist bloß mein Mann, willst du gleich hingehen? Sofort gehst du hin, kann er König machen, kann er auch Kaiser machen. Ich will und will Kaiser sein, gleich geh hin.«
Und da musste er hingehen. Als der Mann aber hinging, da war ihm ganz bang. Und als er so ging, dachte er bei sich,
»Das geht und geht nicht gut. Kaiser ist zu unverschämt. Der Butt wird das am Ende doch müde.« Und da kam er nun an die See. Da war die See ganz schwarz und dick und fing schon an, so von unten herauf zu gären, dass es Blasen gab. Und da ging ein Windstoß darüber hin, dass es nur so schäumte und dem Manne graute. Da stellte er sich hin und rief,
»Manche, manche, Timpetee, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will.«
»Ja, was will sie denn?«
sagte der Butt.
»Ach, Butt«, sagte er, »meine Frau will Kaiser werden.«
»Geh nur hin«, sagte der Butt, »sie ist es schon.«
Da ging der Mann fort, und als er ankam, da war das ganze Schloss von poliertem Marmelstein mit alabasternen Figuren und goldenem Zierat. Vor dem Tor marschierten die Soldaten, und sie bliesen Trompeten und schlugen Pauken und Trommeln. Aber im Hause, da gingen die Barone und Grafen und Herzöge nur so als Bediente herum. Da machten sie ihm die Türen auf. Die waren von lauter Gold. Und als er hereinkam, da saß seine Frau auf einem Thron, der war von einem Stück Gold und war wohl 2 Meilen hoch. Und sie hatte eine große goldene Krone auf, die war 3 Ellen hoch mit Brillanten und Karfunkelsteinen besetzt. In der einen Hand hatte sie das Zepter und in der anderen Hand den Reichsapfel. Und auf beiden Seiten neben ihr, da standen die Trabanten so in 2 Reihen, einer immer kleiner als der andere. Von dem allergrößten Riesen, der war 2 Meilen hoch, bis zu dem allerkleinsten Zwerg. Der war nur so groß wie mein kleiner Finger. Und vor ihr standen viele Fürsten und Herzöge. Da stellte sich der Mann dazwischen und sagte,
»Frau, bist du nun Kaiser?«
»Ja«, sagte sie, »ich bin Kaiser.«
Da stand er da und sah sie so recht an. Und als er sie eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er,
»Ach, Frau, was steht dir das schön, wenn du Kaiser bist?«
»Mann«, sagte sie, »was stehst du da herum? Ich bin nun Kaiser, nun will ich aber auch Papst werden. Geh hin zum Butt.«
»Ach, Frau«, sagte der Mann, »was willst du denn noch? Papst kannst du nicht werden, Papst ist nur einer in der Christenheit, das kann er doch nicht machen.«
»Mann«, sagte sie, »ich will Papst werden. Geh gleich hin, ich muss heute noch Papst werden.«
»Nein, Frau«, sagte der Mann, »das mag ich ihm nicht sagen. Das geht nicht gut, das ist so grob. Zum Papst kann dich der Butt nicht machen.«
»Tja, Mann, was für ein Geschwätz«, sagte die Frau. »Kann er Kaiser machen, kann er auch Papst machen. Geh sofort hin, ich bin Kaiser und du bist bloß mein Mann. Willst du wohl hingehen?«
Da kriegte er Angst und ging hin. Ihm war aber ganz flau und er zitterte und bebte und die Knie und die Waden bibberten ihm. Da fuhr ein Wind über das Land und die Wolken flogen, dass es dunkel wurde wie am Abend. Die Blätter wehten von den Bäumen, und das Wasser ging und brauste, als ob es kochte, und schlug an das Ufer. Und weit draußen sah er die Schiffe, die gaben Notschüsse ab und tanzten und sprangen auf den Wellen. Der Himmel war in der Mitte noch so ein bisschen blau. Aber an den Seiten, da zog es herauf wie ein schweres Gewitter. Da stellte er sich ganz verzagt in seiner Angst hin und sagte,
»Mannetje, Mannetje, Timpetee, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn?«
sagte der Butt.
»Oh«, sagte der Mann, »sie will Papst werden.«
»Geh nur hin, sie ist es schon«,
sagte der Butt. Da ging er fort, und als er ankam, war da eine große Kirche von lauter Palästen umgeben. Da drängte er sich durch das Volk. Innen war aber alles mit tausend und tausend Lichtern erleuchtet, und seine Frau war in lauter Gold gekleidet und saß auf einem noch viel höheren Thron und hatte drei große goldene Kronen auf. Und rings um sie herum standen viele vom geistlichen Stand, und auf beiden Seiten neben ihr, da standen zwei Reihen Lichter. Das größte so dick und so groß wie der allergrößte Turm, bis hinunter zum allerkleinsten Küchenlicht. Und all die Kaiser und die Könige, die lagen vor ihr auf den Knien und küssten ihr den Pantoffel.
»Frau«, sagte der Mann und sah sie so recht an, »bist du nun Papst?«
»Ja«, sagte sie, »ich bin Papst.«
Da stand er da und sah sie recht an. Und das war, als ob er in die helle Sonne sähe. Als er sie nun eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er,
»Och, Frau, was steht dir das schön, dass du Papst bist?«
Sie saß aber da so steif wie ein Baum und rüttelte und rührte sich nicht. Da sagte er,
»Frau, nun sei auch zufrieden jetzt, wo du Papst bist. Jetzt kannst du doch nichts anderes mehr werden.«
»Das will ich mir bedenken«, sagte die Frau.
Damit gingen sie beide zu Bett, aber sie war nicht zufrieden. Und die Gier ließ sie nicht schlafen. Sie dachte immer, was sie noch mehr werden könnte. Der Mann schlief recht gut und fest. Er war an dem Tag viel gelaufen. Die Frau aber konnte gar nicht einschlafen und warf sich von einer Seite auf die andere die ganze Nacht hindurch und dachte nur immer, was sie wohl noch werden könnte, und konnte sich doch auf nichts mehr besinnen. Schließlich wollte die Sonne aufgehen, und als die Frau das Morgenrot sah, da richtete sie sich in ihrem Bett auf und sah sich das an. Und als sie nun im Fenster die Sonne heraufkommen sah, da dachte sie,
»Ha, könnte ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen? Mann«,
sagte sie und stieß ihn mit dem Ellenbogen in die Rippen.
»Wach auf, geh hin zum Butt. Ich will werden wie der liebe Gott.«
Der Mann war noch halb im Schlaf, aber er erschrak so, dass er aus dem Bette fiel. Er meinte, er hätte sich verhört, rieb sich die Augen aus und fragte,
»Och, Frau, was hast du gesagt?«
»Mann«, sagte sie, »wenn ich nicht die Sonne und den Mond kann aufgehen lassen und muss das so mit ansehen, wie Sonne und Mond aufgehen, ich kann das nicht aushalten und habe keine ruhige Stunde mehr, dass ich sie nicht selbst kann aufgehen lassen.«
Da sah sie ihn so recht grausig an, dass ihn ein Schauder überlief.
»Sofort gehst du hin. Ich will werden wie der liebe Gott.«
»Oh, Frau«,
sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie.
»Das kann der Butt nicht. Kaiser und Papst kann er machen. Ich bitte dich, sei vernünftig und bleib Papst.«
Da kam sie in Wut. Die Haare flogen ihr wild um den Kopf, sie riss sich das Leibchen auf und trat nach ihm mit dem Fuß und schrie,
»Ich halte und halte das nicht länger aus. Willst du wohl gleich hingehen?«
Da zog er sich die Hosen an und rannte los wie ein Verrückter. Draußen aber ging der Sturm und brauste, dass er kaum noch auf seinen Füßen stehen konnte. Die Häuser und die Bäume wurden umgeweht und die Berge bebten. Und die Felsbrocken rollten in die See und der Himmel war pechschwarz. Und es donnerte und blitzte. Und die See rollte daher in hohen schwarzen Wogen, so hoch wie Kirchtürme und Berge. Und sie hatten alle darauf eine weiße Krone von Schaum. Da schrie er und konnte sein eigenes Wort nicht hören.
»Mannetje, Mannetje, Timpete, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn?«
fragte der Butt.
»Oh«, sagte er, »sie will der liebe Gott werden.« »Geh nur hin, sie sitzt schon wieder in dem alten Pott.«
Und da sitzen sie noch bis heute und auf diesen Tag. Der gestiefelte Kater. Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl vortragen, die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst, »Mir ist es doch recht schlimm ergangen. Mein ältester Bruder kann mahlen, mein zweiter auf seinem Esel reiten, was kann ich mit dem Kater anfangen? Ich lass mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's vorbei.«
»Ja«,
fing der Kater an, der alles verstanden hatte,
»du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Dann soll dir bald geholfen sein.«
Der Müllerssohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach. Weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an, nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, womit man ihn zuziehen konnte. Dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen, wie ein Mensch, zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll. Aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater, und er gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf und breitete das Korn auseinander. Die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn, und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drin war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei, drehte ihn den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloss des Königs. Die Wache rief, »Halt, wohin?«
»Zum König«,
antwortete der Kater kurz weg.
»Bist du toll, ein Kater und zum König?«
»Lass ihn nur gehen«,
sagte ein anderer.
Der König hat doch oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen.«
Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte,
»Mein Herr, der Graf«,
dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen,
»lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner.«
Wusste der sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne.
»Das bringe deinem Herrn und danke ihm vielmals für sein Geschenk.«
Der arme Müllerssohn aber saß zu Hause am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe, der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttelte das Gold vor den Müller hin.
»Da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt.«
Der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er,
»Du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an. Dann sollst du noch reicher werden. Dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist.«
Am anderen Tage ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt, wieder auf die Jagd. Und er brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage, und der Kater brachte alle Tage Gold heim und ward so beliebt beim König, dass er im Schlosse ein- und ausgehen durfte. Einmal stand der Kater in der Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte,
»Ich wünsche der König mit der Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte ins Wirtshaus gehen, einmal ein Trinken und Karten spielen. Da sollte ich sie spazieren fahren an den See.«
Wie der Kater das hörte, schlich er nach Hause und sagte zu seinem Herrn,
»Wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.«
Der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider und trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren.
»Ach, allergnädigster König, mein Herr, der hat sich hier im See zum Baden begeben. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus. Und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten und sterben.«
Wie der König das hörte, ließ er anhalten, und einer seiner Leute musste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Graf zog dann auch die prächtigen Kleider an, und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht bös darüber, denn der Graf war jung und schön, und er gefiel ihr recht gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über 100 Leute waren und Heu machten.
»Wem ist die Wiese, ihr Leute?« fragte der Kater.
»Dem großen Zauberer.«
»Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.«
Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als 200 Leute und schnitten das Korn.
»Wem gehört das Korn, ihr Leute?«
»Dem Zauberer.«
»Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.«
Endlich kam der Kater in einen prächtigen Wald. Da standen mehr als 300 Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz.
»Wem ist der Wald, ihr Leute?«
»Dem Zauberer.«
»Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem der Wald gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.«
Der Kater ging noch weiter. Die Leute sahen ihm alle nach und, weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an des Zauberers Schloss, trat keck hinein und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an, dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte:
»Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest. Was ein Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben. Aber von einem Elefant, das scheint mir ganz unmöglich. Und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen.«
Der Zauberer sagte stolz:
»Das ist für mich eine Kleinigkeit.«
Und war in dem Augenblick in einen Elefanten verwandelt.
»Ha, das ist viel«,
sagte der Kater.
»Aber auch in einen Löwen?«
»Puh, das ist auch nichts«, sagte der Zauberer.
Dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief:
»Das ist unglaublich und unerhört. Dergleichen hätte ich mir nicht im Traume in die Gedanken kommen lassen. Aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier, wie eine Maus es ist, verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt, aber das wird dir doch zu hoch sein.«
Der Zauberer ward ganz freundlich von den süßen Worten, und er sagte:
»Oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch.«
Und er sprang als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater weinte ihm her, fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren, und er kam zu der großen Wiese.
»Wem gehört das Heu?«
fragte der König.
»Dem Grafen«,
riefen alle, so wie der Kater ihn befohlen hatte.
»Ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf«,
sagte der König. Danach kamen sie an das große Kornfeld.
»Wem gehört das Korn, ihr Leute?«
»Mit dem Herrn Grafen.«
»Ei, Herr Graf, große, schöne Ländereien.«
Darauf zu dem Wald.
»Wem gehört das Holz, ihr Leute?«
»Dem Herrn Grafen.«
Der König wunderte sich noch mehr und sagte:
»Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald habe.«
Endlich kam sie an das Schloss. Der Kater stand oben an der Treppe, und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte:
»Herr König, Ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen, den diese Ehre für seinen Lebtag glücklich machen wird.« Der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelstein flimmerte. Da ward die Prinzessin mit dem Grafen versprochen. Und als der König starb, ward er König. Der gestiefelte Kater aber erster Minister.